Guten Morgen. Als Franz mich gefragt hat, du am 12. Mai, da habe ich noch niemand für, ich dachte Moderation, nee, da fehlt mir noch ein Prediger. Könntest du die Lücke füllen? Da habe ich erst gezögert. Aber dann habe ich ja gesagt, weil ich weiß, dass Gott uns zwar Gaben gibt, aber dass wir sie auch entwickeln müssen, auspacken. Und dann muss man sich in so einen Prozess halt mal hineinstellen. Funktioniert sonst nicht. Dann dachte ich, Gott, Vater im Himmel, ich habe doch gar nichts zu sagen. So gar nicht, gar nichts. Und die Antwort, die er mir gegeben hat, die hat mich überzeugt. Er hat nämlich gesagt, es geht auch nicht um dich. Es geht um mich. Okay, dann musst du mir auch zeigen, was du gesagt haben willst. Und das hat er gemacht. Wenn ein Fußballspiel verloren wird, ah, John, du kennst dich aus damit, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Dann ist auf jeden Fall der Trainer gefragt, der Coach. In der Regel, naja, ich meine, nicht bei jedem kleinen Fußballverein, in der Regel wird das per Video aufgenommen. Und dann geht es darum, das Spiel zu analysieren. Die Mannschaft muss wieder aufgebaut werden. Sonst mag es ja nicht mehr rausgehen, ne? Also wenn man häufiger so die Erfahrung macht, man verliert. Und wir haben den besten Coach, den besten Trainer ever. Achim, kann ich die erste Bibelstelle haben hinter mir? 1. Petrus 5, Vers 10. Den Gott aller Gnade, der Gott aller Gnade wird euch wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Das ist meine Einleitung. Los geht's. So eine Predigt soll ja auch ein Thema haben. Meine Predigt hat jetzt, oder meine Verkündigung oder was auch immer, Gemeinde im 21. Jahrhundert und die Körpersprache Gottes. Wo stehen wir? Das Drehbuch steht fest. Das ist hier die Bibel. Da verändert sich nichts. Was sich aber verändert, ist das Bühnenbild. Schauen wir uns das doch mal an. Wir sind zum Beispiel eine Freikirche. Was ist das eigentlich? Die meistgefragte Frage, wenn wir unseren Infostand in der Stadt haben. Ich zitiere einfach mal aus einem Interview mit einem Professor Dr. Bartholomä. Der hat ein Buch geschrieben über Gemeinde und Mission. Dazu ist erstmal die historische Einordnung hilfreich. Im 19. Jahrhundert sind die klassischen Freikirchen als missionarische Bewegung aus einem Umfeld entstanden, in dem das Christentum nach wie vor gesellschaftlich prägend war. An diesen christlichen Grundwasserspiegel konnte man anknüpfen. In Abgrenzung und als Gegenentwurf den Großkirchen gegenüber erweckte man die Menschen zu einem vertieften, lebendigeren Glauben. Demnach ist es kein Zufall, dass Freikirchen gerade dort ihre Hochburgen haben, wo vorher die Erweckungsbewegungen gewirkt hatten, also entsprechender Nährboden für die Entwicklung ihrer eigenen Gemeinschaften vorhanden war, zum Beispiel in Mittelhessen, im Bergischen Land, in Württemberg. 19. Jahrhundert. Mittlerweile befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Wie hat sich das Bühnenbild verändert? Es ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es einmal war. Wir befinden uns jetzt in der Postmoderne. Was ist die Postmoderne? Es gibt da so ein Modell, Vormoderne, Moderne, Postmoderne. Und ich fand es hilfreich, sich das mal anzuschauen. In der Vormoderne stand die Kirche im Dorf. Kirche war gesellschaftlich integriert. Wenn man Fragen hatte bezüglich Identität, Leben nach dem Tod, Wahrheit, da ging man zum Pastor oder zum Pfarrer. Kirche war halt fester Bestandteil der Kultur. In der Moderne, im 19. Jahrhundert, bricht etwas auf. Es entstehen Erweckungsbewegungen, Freikirchen entstehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Leben in hoher Verbindlichkeit miteinander teilen. Das wissen wir alle, Freikirche funktioniert nicht, wenn man nicht echt hingegeben Jesus nachfolgt und sagt, meine Zeit ist deine Zeit. Dann kommt die Postmoderne. Die Restaurantkirche entsteht. Also damit meine ich jetzt nicht die profanisierten Gebäude, das gibt es ja auch, dass Kirchen einer anderen Benutzung zugeführt werden. Man profanisiert sie dann oder im Evangelischen sagt man entwidmet sie und dann gibt es wirklich Restaurants in Kirchengebäuden. Ich meine die Mentalität Restaurantkirche. Genauso wie man gerne mal zum Griechen essen geht, geht man vielleicht auch gerne mal zum Chinesen. Und dann sagt vielleicht jemand, hey, da hat ein neues Lokal eröffnet am Bahnhof. Biblos, libanesisches Essen, da musst du mal hingehen. Also ich meine eher das, diese Mentalität, dass man die Gemeinde durchaus mal wechselt. Die Postmoderne probiert aus. Sie schaut halt mal, was funktioniert. So schön sich das Ganze anhört, es ist halt nicht nur schön. Das ist so ein bisschen wie im Kindergarten. Ein Kind hat mal gesagt, was machen wir heute? Die Antwort war, ihr dürft frei entscheiden. Schon wieder frei entscheiden. Also ganz im Ernst, es entsteht auch ein extremer Stressfaktor, wenn der Mensch dazu verdammt ist, sich selbst zu erfinden, und zwar im Grunde immer wieder neu sich selbst zu erfinden. Zitat einer grünen Politikerin, junge Frau, wir brauchen keinen Gott, wir wissen auch so, was zu tun ist. In unserer Zeit sind wir geprägt von Machbarkeit. Wir kriegen die Dinge in den Griff. Fortschritt. Wir haben so viel Wissen. Wir müssen nur weiter forschen. Dann finden wir eine Lösung. So war es immer und so wird es auch weiter sein. So ungefähr verläuft auch ein Gespräch mit meinem Schwiegersohn. Aber Postmoderne heißt auch, wir erleben die Grenzen der Machbarkeit. Zweifel kommt auf. Wir sehen uns gezwungen, mit der Unsicherheit des Lebens zu leben. Siehe Corona. Fakt ist, die psychiatrischen Kliniken sind überfüllt und vor allen Dingen mit jungen Menschen. Was ist Wahrheit? Wo finde ich Hilfe? Wer bin ich? Das sind die Grundfragen, die bleiben. Und mittendrin stehen wir. Eins hat sich nicht verändert. Es ist heute genauso wie zu Jesu Zeiten. Die religiösen Institutionen oder heute die Institution Kirche ist zwar in der Krise, aber sie hat immer noch gesellschaftliche Macht. Sie kontrolliert und sie überwacht. Wir sagen lieber nichts, sie werfen uns sonst raus. Das haben die Eltern des Blindgeborenen gesagt. Die wollten nicht draußen stehen, die wollten nicht von der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen werden. Bei Lazarus, als Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagen sie, die religiösen Machthaber, jetzt töten wir ihn. Das steht in Johannes 11, Vers 25. Und mittendrin stehen wir. Aber nicht zufällig. Wir stehen auch nicht da, um es einfach nur auszuhalten, zum Beispiel bis Jesus kommt. Nein, Gott befreit uns auch nicht vom Menschsein. Er befreit uns zum Menschsein. Es tut uns allerdings gut, wenn wir uns gelegentlich mal fragen, sind wir eigentlich auf dem Weg zu einer religiösen Institution? Kontrollieren wir? Grenzen wir aus? Oder sind wir auf den Spuren unseres Herrn? Könnte es sein, dass wir meinen, wir besitzen das Heil und verwalten es? Könnte es sein, dass wir vorschnell über Menschen außerhalb der Gemeinde urteilen, von den eigenen Geschwistern ganz abgesehen? Das können wir auch. Könnte es sein, dass wir Menschen ausschließen, weil sie nicht in unser Schema von Frömmigkeit passen? Könnte es sein, dass wir durch unsere Körpersprache den Blick auf Jesus verstellen? Körpersprache. Was ist die Körpersprache Gottes? Jetzt hätte ich gern noch Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Was auch immer das jetzt für eine Übersetzung ist. Und in Johannes 7, Vers 19, das brauchst du nicht dran zu werfen, steht, und ich gebe mich ganz für sie hin. Gott liebt diese Welt. Wie sah das denn aus, als er kam? Ich gehe mal ganz kurz durch so ein paar Kapitel aus dem Johannesevangelium. Kapitel 2. Das Erste, was Jesus als Rabbi macht, er verwandelt Wasser zu Wein. Aber nicht in Jerusalem, so in der Hauptstadt, sondern quasi in den Outskirts, so draußen in einem Dorf in Kana. Und ich habe mir so gedacht, naja, also es ist jetzt nicht so das, was ich als Erstes von einem Rabbi erwartet hätte, dass er Wasser zu Wein verwandelt. Also ich meine, da war ja schon eine Menge getrunken, die waren schon. Und dann, aber Gott hat Freude daran, so zu sein. Er hat vor allen Dingen auch Freude daran, uns zu überraschen, immer wieder. Kapitel 4. Er geht zu dem Mischvolk der Samariter. Ich habe gelesen, dass die Samariter ein Volk sind, das entstanden ist aus Juden, die nicht mit in die Verbannung gegangen sind. Das war häufig so, dass man gebildete Gesellschaftsschichten mitgenommen hat an den Hof und dass man ein paar Leute übrig gelassen hat, die durften weiter ihre Felder bestellen. Und diese Samariter, also diese Juden, die da geblieben sind, die haben sich dann mit umliegenden Völkern vermischt. Und bei den Juden hieß es, Finger weg von den Samaritern. Die sind dämonisch belastet. Jesus geht zu der Frau am Brunnen. Also erstmal ist es eine Frau, ein No-Go, er war allein mit ihr. Es ist eine Samariterin und es ist in der Mittagshitze. Bedeutet für mich, er verlässt seine Komfortzone. Kapitel 5, Teich Bethesda. Er geht zu denen, die sich nicht selbst helfen können. Der Unterschied zu uns ist, Jesus konnte einem Mensch sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das ist bei uns anders. Kapitel 8, die Ehebrecherin. Ganz schwieriges Terrain. Die Pharisäer waren ziemlich sicher, jetzt erwischen wir ihn. Aber Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, ich befreie dich. Der Blindgeborene. Wer ist schuld, ist hier die Frage. Man ist ja nicht einfach so blind. Da muss doch einen Schuldigen geben. Und das finde ich an Jesus so toll. Er sagt dann mit einer Autorität, darum geht's hier gar nicht. Jesus bringt einfach Licht in das Leben dieses blinden Menschen. Und im Kapitel 11, die Auferstehung des Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist die Körpersprache Gottes. Er geht hin. Er hat keine Berührungsängste. Er investiert Zeit. Er scheut sich nicht vor Nähe. Er ist nicht besorgt um seinen guten Ruf. So gar nicht, hat man den Eindruck. Es gibt offensichtlich gar nichts, was Gott davon abhalten kann, die Menschen zu lieben und zu ihnen zu kommen. Ich lese einen ganz kleinen Text vor von Lothar Zenetti. Der ein oder andere kennt ihn. Theologe, katholischer Priester, Schriftsteller, hat gelebt von 1926 bis 2019, Frankfurt geboren, in Frankfurt gestorben. Ich schäme mich. Was sage ich einem Menschen, der am Ende ist? Was sage ich ihm unter vier Augen, in seinen Sorgen, in seinem Alleinsein, in seiner Krankheit, in seiner Angst? Sage ich auch, kann man nichts machen, es erwischt jeden einmal. Nur den Mut nicht verlieren. Nimm's nicht so schwer. Vielleicht ist es morgen schon besser. Sag ich all das? Aber ich kenne doch den, dessen einziger Name unter dem Himmel uns gegeben ist. Ich kenne ihn. Doch ich schweige. Und ich schäme mich. Ich glaube, Gott braucht gar keine Helden. Er ist ja schon selbst der Held. Aber er sucht dich und mich als Menschen, die auf andere zugehen mögen. Auch wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, die andere trösten, die sie unterstützen, einfach da sein wollen. Es geht nicht um Programme. Es geht um die innere Haltung. Ich möchte, und wenn auch nur ein kleines bisschen, so wie Jesus werden und mit den Menschen sein. Nicht unsere Programme, sondern unser Sein ist gefragt. Das macht den Unterschied. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt da hinten oder da drüben oder da vorne sitzen würde und zugehört hätte, würde ich denken, soll mir das jetzt weiterhelfen? In meiner Frustration beim Gemeindebau? Ich mache das doch schon alles. Alles andere ist mir auch schon bekannt. Neu war mir jetzt vielleicht die Sache mit dem Grundwasserspiegel, vielleicht die Entstehung der Freikirchen. Aber was ich erlebe, ist nicht herzerwärmend, sondern ich erlebe Enttäuschung, Verletzung, missverstanden werden. Ich erlebe auch Anschuldigungen. Ich erlebe mangelnde Organisation in der Gemeinde. Ich erlebe Frustration. Ganz ehrlich, ich kann das nicht einfach auflösen. Es bleibt ein Kampf auf Leben und Tod. Und es wäre schlichtweg unredlich, das nicht zu erwähnen. 1. Petrus 5, Vers 8. Ich lese eine umgangssprachliche Hoffnung für alle Übersetzung. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Deshalb, Epheser 6, Vers 12 und 13, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Dazu mal ein kleines Beispiel. Gabi Wendland, übrigens die Sprecherin von dem Marsch für Jesus, der am 18. in Münster stattfinden wird, die war 40 Jahre lang mit ihrem Mann, mit dem Team um Reinhard Bonke unterwegs, die in Afrika Riesenveranstaltungen gemacht haben und missioniert haben. Sie hat eine Organisation gegründet, die Mission Freedom heißt und die Prostituierten hilft, auszusteigen. Die haben einfach Häuser angemietet, wo diese Frauen kommen können, ein schönes Essen bekommen, wo man ihnen zuhört und wo sie auch Hilfe erfahren, wenn sie aussteigen wollen. Da denkt man, wow, toll, dass es einem gelingt, sowas auf die Beine zu stellen. Ich finde das richtig, richtig gut. Die hat übrigens jetzt auch noch ein Haus in Arbeit für Opfer von Pädophilie. Aber das Interessante ist, ich habe gelesen, dass die Stadt Hamburg die Zusammenarbeit mit Mission Freedom einstellt. Da habe ich gedacht, okay, warum? Klar, auch in so einem Werk kann es ja Unregelmäßigkeiten geben, dass die Spendengelder nicht gut verarbeitet werden. Aber nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, man hat herausgefunden, diese Frau glaubt an die Bibel. Das fand ich ehrlich gesagt schockierend, weil das ist dann schon in unserer heutigen, im Klima unserer heutigen Kultur oder Gesellschaft ist das schon anrüchig, wenn man dann so, womit wird man dann abgestraft? Mit fundamentalistisch oder enges Menschenbild, es gibt nur zwei Geschlechter. Da braucht man schon eine Waffenrüstung. Und wenn es dann heißt, in der Waffenrüstung, ich trage den Helm des Heils, ich weiß, dass ich errettet bin, ich habe den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn ich dann so angefeindet werde, dann weiß ich, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich gebe Anklage, ja, aber es ist Gottes Sache, für mich zu streiten. Und wenn es heißt, ich gürte meine Lenden mit Wahrheit, ja, meine Lenden gürte ich, also früher hat man lange wallende Gewänder getragen, wenn man zur Arbeit gestartet ist, muss man halt einen Gürtel tragen. Und Ich gürte meine Lenden mit Wahrheit, macht mich einfach arbeitsfähig. Es macht mich teamfähig. Mal so ein konkretes Beispiel aus der Arbeitswelt. Wir arbeiten häufig in Teams. Von uns wird heutzutage verlangt, dass wir teamfähig sind. Teamfähig bedeutet auch, dass ich in einer Situation, wo man vielleicht mal so eine Supervision macht, wo es vielleicht auch heißt, wo ein Kollege sagt, du, ich mag dich, aber ich schätze auch, wie du arbeitest. Aber eins finde ich an dir echt nicht gut. Du lässt mich nie ausreden. Oder ich würde gern mal gucken, wie du deine Therapie passt. Das scheint ja super gut, aber eins finde ich an dir super nervig. Du kannst nicht auf den Punkt kommen. Das sind Situationen, wenn ich meine Lenden mit Wahrheit gegürtet habe, dann kenne ich die Wahrheit über mich. Ich bin ein geliebtes Gotteskind. Und das gibt mir einfach so eine Identität, das sättigt mich in meinem Selbstwert so sehr, dass ich in dieser Situation sagen kann, hey, stimmt, hast recht. Aber das Gute ist, ich bin zwar im Moment noch so, aber ich werde nicht so bleiben. Das ist ein Stück der Waffenrüstung Gottes. Das macht uns, und ich glaube, der Gabi Wendland hilft es auch. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen, wie das so aussieht, wenn man so in der Welt unterwegs ist. Ich bekomme ein Newsletter von der Internationalen Christlichen Botschaft. Und es gab am 10.5., das ist vor 2 Tagen, einen Sondernewsletter. Beschimpft, niedergeschlagen, gewürgt. Dann kommt ein Wort Gottes. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Es steht in der Apostelgeschichte 18, Vers 9. Liebe Botschaftsfreunde, der Angriff erfolgte aus einer pro-palästinensischen Gruppe heraus. Im Rahmen eines Israel-Vortrags ihres Mannes wurde Elisabeth brutal gewürgt, also der Name ist verändert. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen, zu Boden geworfen und am Boden liegend weiter attackiert. Sie musste unverzüglich notärztlich behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Viele Israel-Freunde kennen Elisabeth, denn sie ist eine unserer treuesten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, eine herzensgute Christin und so weiter. Die pro-palästinensischen Hamas-Unterstützer bezeichnen sich als Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit. Aber es ist purer Hass, den sie verbreiten. Und sie vergiften die Welt mit ihren Lügen und Geschichtsverfälschungen über Israel. Leider sehr erfolgreich. Selbst an Universitäten leider sehr erfolgreich. Jetzt habe ich einen Satz verloren. Leider sehr erfolgreich. Selbst an Universitäten. Ach so, Punkt. Viele deutsche Juden informieren sich inzwischen über Auswanderungsmöglichkeiten. Es ist ein Kampf der Mächte. Licht gegen Finsternis, Lüge gegen Wahrheit. Die Fronten sind so klar, wie sie nur sein könnten. Auf welcher Seite steht Ihre Gemeinde, Ihr Hauskreis, Ihre christliche Organisation? Wir werden unserem Herrn gegenüber einmal nicht behaupten können, wir hätten vom neuen Unrecht, das dem jüdischen Volk angetan wird, nichts bemerkt. Und ich finde es interessant, es gibt so viele junge Leute, die heute schreien, Free Palestine, from the mountain to the sea. Und sie wissen gar nicht, dass zwischen Mountain und See Israel liegt und dass es bedeutet, Israel soll vernichtet, ausgelöscht werden, weil diese Jugendlichen so im Internet unterwegs sind. Und wenn sie mal in so einer Bubble drin sind, dann sind sie in dieser Bubble. Sie kriegen nur, sie haben überhaupt kein Hintergrundwissen. Sie wissen gar nichts und es wäre nochmal ein Thema für sich, was Woke-Ideologie bedeutet, was Cancel Culture bedeutet. Es gab eine Nachricht, der Präsidentschaftskandidat, der gegen der angetreten war, hat sich zurückgezogen. Er war ein Gegner der Woke-Ideologie. Ich dachte, Woke-Ideologie? Was ist das? Jetzt weiß ich's. Cancel Culture, jetzt weiß ich auch, was es ist. Es geht darum, unsere bestehende Kultur umzustürzen, zu beseitigen. Und Woke-Ideologie, also in drei Worten, das hat nämlich ganz, ganz viel mit diesem Pro-Palestine, Pro-Palästina zu sein. Es hat ganz, ganz viel wurzelt in diesem Geist der Woke-Ideologie. Woke ist Wachsein, man kennt das auch aus der Yoga-Community, man achtet auf sich selbst, so ganz im Positiven, und über zunächst ganz positive Sachen findet diese Ideologie auch Eingang in unsere Gesellschaft. Woke bedeutet, für die Umwelt zu sein, auch mal so wachsam zu sein, wo kann ich mich energiesparender verhalten, oder wie gehe ich mit Minderheiten um. Aber es geht auch darum, dass sie einfach sagen, die bestehende Kultur ist aufgebaut auf Kolonialismus und das ist böse. Das heißt, da gibt es gar nichts zu verhandeln. Alte weiße Männer und überhaupt die Generation unserer Eltern, das muss alles weg. Es braucht eine neue Kultur. Das Krasse ist nur, in dieser neuen Kultur gibt es keine Werte mehr, wie wir sie aus dem Wort Gottes kennen, keine absoluten Werte mehr. Vielmehr ist es so, dass der Wert in dieser Woke-Ideologie darin besteht, dass Minderheiten geschützt werden. Was auch bedeuten kann in Zukunft, dass Pädophilie demnächst geschützt wird, weil es eine Minderheit ist und weil sie das Recht haben, ihre besondere Art von Sexualität auszuleben. Da denkt man, krass, das ist Quatsch. Nein, es fehlt nur noch ein juristischer Schritt und dann ist das gesellschaftlich möglich. Und wenn man sich vorstellt, dass es keine absoluten Werte mehr gibt und der Wert einer Gesellschaft darin besteht, Minderheiten zu schützen, dann bedeutet das auch, die Minderheiten definiert, eine Minderheit definiert sich dadurch, dass sie Opfer ist. Sie ist niemals selbst verantwortlich. Und du, der du etwas gesagt hast, du bist der Täter. Und wenn das der einzige Wert ist, dann führt es zu den Sachen, die wir alle schon kennen. Ich weiß, es ist jetzt kein Problem, dass man nicht mehr Zigeunersoße sagt. Da kann man was anderes sagen. Ist auch kein Problem, statt Indianer, Eingeborene zu sagen. Statt Eskimo, Inuit, weil Eskimo ist eine Fremdbestimmung, diesen Namen haben andere den Inuits gegeben, die nennen sich selbst nicht so. Aber es gibt vieles, vieles, was man nicht mehr sagen darf, weil dieser Woke, diese Ideologie vor allen Dingen darin besteht, wach zu sein, wo wird hier etwas Falsches gesagt. Und das schafft ein Klima, da wird unser Denken zensiert. Wo ich dann so denke, okay, nicht so gut. Also das ist die Bühne im 21. Jahrhundert, auf dem Gemeinde gebaut wird. Und das ist deutlich anders. Menschen ticken anders. Aber Gott möchte so, so, so sehr, dass wir seine Körpersprache sind in dieser Gesellschaft. Das geht aber nicht, ohne diese Waffenrüstung anzuhaben. Nur manchmal ist es, glaube ich, in unseren Gemeinden so, wir kommen dann in die Gemeinde und wir machen so ein bisschen Säbelrasseln untereinander. Das ist aber, glaube ich, eine falsche Interpretation. Wir sollten nicht miteinander bis an die Zähne bewaffnet umgehen, sondern gut. Also in Bezug auf unsere Gemeinde, ein ehrlicher Blick auf die Situation kann in der Tat ernüchternd sein. Da ist es gut, sich klar zu machen, dass die Quelle unserer Hoffnung nicht darin liegt, dass wir jetzt eine tolle Gemeinde sind, ein krasses Wachstum zu verzeichnen haben, es ist ja eher umgekehrt. Die Quelle unserer Hoffnung liegt nicht im Gesundheitszustand der Gemeinde begründet, sondern in Jesus, unserem auferstandenen, wiederkommenden Herrn. Jesus hat versprochen, seine Gemeinde zu bauen. Und auch wenn der geistliche Grundwasserspiegel nicht mehr so der gleiche ist, anders ist und unser freikirchliches Angebot auf eine veränderte Nachfragesituation trifft, er ist immer noch der gleiche. Und ich wünsche mir, dass du mir Johannes 17 nochmal an die Wand wirfst, weil Jesus wusste das. Und als er gebetet hat in Johannes 17, in diesem hochpriesterlichen Gebet, da hat er tatsächlich für uns gebetet. Johannes 17, ich lese es mal aus meiner Übersetzung. Die Hoffnung für alle. Von Vers 15 an. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie, heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Unsere Gemeinde, die Christen heutzutage, die sind in dieser Stelle zu finden. Das finde ich toll. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Amen. Und ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns was zu sagen hast. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, dass es ausrichtet, wozu du es verwenden willst. Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns liebst, Herr. Und dass wir deine Körpersprache in dieser Welt sein können, weil du es ermöglichst, Herr. Dass wir auf der Bühne des 21. Jahrhunderts Gemeinde bauen können, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.